ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über alles, was richtig falsch und richtig falsch ist. Ich bin Christoph und bei mir sind meine Freunde. Man sieht gerade jetzt die Anführungsstriche nicht, die ich mit meinen Fingern mache. Urs und Alex. Und die sind beide Diakone, also von der Kirche. Wir sprechen hier ja auch oft über die Bibel. Das lässt sich ja kaum vermeiden bei dem Thema, das wir haben. Und diese Bibel besteht ja bekanntermaßen aus zwei Teilen, dem Alten und dem Neuen Testament. Mir ist aber aufgefallen, ihr sagt immer das Erste und das Zweite Testament. Wieso, Urs?
Ich mach's Alex nach. Das ist aber tatsächlich so eine Diskussion, weil alt heißt ja, hat jetzt gerade ja irgendwie den Ruch bekommen von schlechter, abgelaufen, inaktuell, irgendwie sowas. Mhm. Und deswegen soll man das nicht machen, weil das dann, ne, das ist ja aus der hebräischen, jüdischen Tradition der Text. Und
den, ja, um dann nicht so eine Wertung
genau,
einzubringen.
Genau, und die man nicht abwerten, genau. Was ja lustig ist, weil früher wäre ja alt besser und neu das Schlechte. Mhm. Das ist ja wieder so eine moderne Definition, was ist denn an alt, warum ist alt eigentlich schlecht, warum ist nicht das Ältere das Bessere?
Per Fax und Dosentelefon haben uns Zuhörerinnen-Zuschriften erreicht. Zum Beispiel diese hier von unserer Hörerin Nicole aus dem Saarland. Die studiert Umweltwissenschaften und die schreibt uns noch was zu unserer zweiten Folge Ist es Sünde, Coca-Cola zu trinken? Denn die Nicole, die gehört zu einer dieser Clean-Up-Gruppen, über die wir gesprochen haben. Ihr erinnert euch, das sind aus deren Sammlungen ging überhaupt hervor, welche Firmen für wie viel Plastikmüll denn überhaupt verantwortlich sind. Also, Nicole schreibt uns zu der Folge. Normalerweise würde ich um jeden kirchlichen Podcast einen großen Bogen machen, war aber sehr neugierig.
Kann ich verstehen.
Dachte ich mir, dass du das sagst. War aber sehr neugierig, wie ihr das Thema angeht. Ich bin der Meinung, dass große Firmen wie Coca-Cola eine Verantwortung haben, gerade weil sie so groß sind und dadurch auch viel größeren Schaden anrichten als kleine Firmen. Ja. Nur wenn die Großen mit gutem Beispiel vorangehen, werden auch die Kleinen nachziehen. Das gilt aber natürlich auch, sagt sie, für McDonald's, Procter & Gamble, Nestle und so weiter und so weiter. Aber auch die Verbraucher sind in der Pflicht, denn die haben ja die Macht, indem sie etwas kaufen oder eben nicht. Und dann schreibt sie auch noch, in Deutschland, haben wir nicht diskutiert, finde ich sehr spannend, in Deutschland ist Coca-Cola übrigens nicht der größte Umweltverschmutzer, da es hier das Einwegpfand gibt. Die meisten Kunststoffpartikel gelangen in Deutschland durch Reifenabrieb in die Umwelt, ja, wie auch sonst bei der deutschen Autonation. Und gerade erst ist eine Studie erschienen, schreibt Nicole, dass diese Partikel und die Chemikalien daraus auch in Salaten und Gemüse nachgewiesen werden. Vielen herzlichen Dank, Nicole, für diese Ergänzung zu unserer Folge Ist es Sünde, Coca-Cola zu trinken? Könnt ihr alle noch nachhören, die und natürlich auch alle anderen Folgen des Podcasts bei Spotify, bei Podimo, bei YouTube. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann findet ihr den Kontakt in den Shownotes und das hat auch unsere Hörerin Anna aus Münster genutzt und Anna schreibt uns, über Social Media bin ich auf euren Podcast Ist es Sünde gestoßen, weil Literatur in meiner Freizeit eine große Rolle spielt, frage ich, ist es Sünde, einen Sub zu haben? So, und alle, die sich mit erotischen Spielarten der besonderen Art auskennen, nein, das ist nicht gemeint, ein Sub ist ein Stapel ungelesener Bücher und nicht jemand, der submissive ist. Ein Begriff aus der BDSM-Szene. Kriegen wir vielleicht irgendwann mal in einem anderen Podcast.
Da freue ich mich drauf.
Ja, glaube ich nicht, dass du dich darauf freust, Urs. Also, Anna schreibt, dieses Thema ist interessant für mein Ehrenamt in der katholischen öffentlichen Bücherei St. Margareta in Münster. Also, Sub ist ein Stapel ungelesener Bücher. Wir stellen noch die heilige Eieruhr, damit wir nicht noch am Ende aller Tage darüber weiter diskutieren. Und ihr wisst natürlich, wie immer gilt, wenn ihr beiden hier theologisch zu arg rumschwafelt, dann trifft euch der Buzzer von Jericho. Dann müsst ihr bitte nämlich nochmal neu formulieren, damit die Hörerinnen und Hörer nicht einschlafen oder abschalten, Alex.
Ja, also ich habe verstanden, es geht in dieser Folge um Bücher und da möchte ich eine Buchempfehlung abgeben, direkt zu Beginn.
Bitte?
Nämlich von Veronika Aretz, Schwimmen lernen, Poolnudel und Co. Teil 3. Wunderbar für den Urlaub. Viel Spaß.
Mhm. Gut. Zunächst das Bekenntnis. Habt ihr einen Stapel ungelesener Bücher zu Hause? Urs.
einen sogar ererbten riesigen Stapel.
Das heißt, ererbt, die schon deine Väter nicht gelesen haben?
Ich kann es nicht beschwören, aber ich habe ganz, ganz viele Bücher von meinem Vater, die ich nicht, wo ich es nicht übers Herz gebracht habe, die wegzuschmeißen, die weiterhin da sind und im Regal stehen und die ich nie angefasst habe.
Also können wir nochmal Stapel definieren? Das heißt, alles ab 2 Büchern oder
oh, sehr schön, dass du so philosophisch grundlegend ja. Was ist ein ungelesener Stapel?
Ich bin irgendwie bei 5.
Ja, finde ich auch. 3 ja, ist...
Dann habe ich keinen.
Oh, okay. Oh. Wie ist denn sonst so euer Verhältnis zum Lesen, Urs? Liest du viel?
Nein, überhaupt nicht. Ganz, 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 ganz.
Das mag jetzt, und ich meine das wirklich jetzt ohne Ironie und so, wir sind ja manchmal ein bisschen ironisch miteinander, aber für einen so intelligenten und intellektuellen Menschen wie dich ist das ungewöhnlich, oder?
Ja, kann ich ja auch im Verlauf der Sache, werde ich da, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich habe da wirklich große, also ich habe eine Leserechtschreibschwäche. Früher sagte man Legasthenie. Ich habe immer Niederlagen, Erlebnisse mit Lesen gehabt, mit Lesen und mit Schreiben. Es war immer eine Qual für mich.
Das hat dir das Lesen ein bisschen verleidet?
Ja, genau. Ich will es da gar nicht nur drauf schieben, aber es war immer eine Qual für mich. Ist immer mit Niederlage verbunden gewesen. Ich habe da nie Freude dran entwickelt.
Aber du bist doch ein großer Fan von Comics zum Beispiel
ja.
und anderen Medien, die jetzt ja auch nicht schlimm sind. Also du hörst gerne Radio.
Ich bin ein total auditiver Mensch. Auch wenn ich früher für die Schule was auswendig lernen musste, habe ich mir das immer damals auf Kassette aufgesprochen, 10-mal, und die dann immer und immer und immer und immer und immer wieder gehört. Und so habe ich Dinge auswendig gelernt.
Alex, bist du ein Buchmensch?
Ja, doch, bin ich. Hörbücher gehören dazu, ja. Also ich lasse mir tatsächlich mittlerweile so seit einigen Jahren auch sehr gerne etwas vorlesen.
Ja.
Also dann ja.
Ja, gilt für mich auch. Also ich kann tatsächlich selber lesen Sachbücher besser als Romane. Und mir geht das vielleicht geht es dir ähnlich. Meine Gedanken gehen sehr schnell ihre eigenen Wege, wenn ich Romane, Geschichten ja. lese. Und wenn mir das jemand vorliest, dann ist mir die Geschwindigkeit ja ein bisschen diktiert. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ich mich dann auf diesen vorlesenden Menschen so ein bisschen einlasse.
Ja, bei mir kommt was ganz Banales dazu. Ich schlafe tatsächlich recht schnell ein. Ich werde total müde beim Lesen. Mhm. Ja, und wenn ich laufe und lass mir etwas vorlesen, dann geschieht das eben nicht.
Urs, wenn du liest, was liest du gerne?
Wie gesagt, ich lese quasi gar nichts. Ich lese einzelne Artikel in großen Zeitungen, aber meistens dann auch online. Und dann lese ich für das Hobby Fantasy-Rollenspiele manchmal hier und da Sachen, aber auch nur artikelhaft. Also ganze Bücher, ganz, ganz, ganz selten. Ich wüsste gar nicht mehr, was das letzte war.
Schade, hätte ich dich gerne gefragt. Aber lieber Urs, Achtung, Cross-Promotion. Gehörst du nicht zu einem Live-Literaturtheater, das Live-Hörspiele auf die Bühne bringt
ja.
und da also ganze Bücher du quasi auch vorliest?
Ja, ich lese ja Teile von ganzen Büchern vor und da ist natürlich die Freude, da lese ich ja nicht selber, sondern ich lese es anderen Leuten vor. Das ist nochmal deutlich was anderes. Und
welches Buch hat dich denn so richtig beeindruckt oder begleitet, wo du noch weißt, dass du es gelesen hast?
Ah, also das kann ich, glaube ich, sagen, also Vorteil weiß ich nicht, aber das Besondere ist, bei den wenigen Büchern, die ich gelesen habe, ich bin ja nur fast 50, da weiß ich aber von den wenigen Büchern, die ich gelesen habe, weiß ich noch so ziemlich genau, was da drin vorging. Und ein Buch, was ich auch stets und ständig auch zu euer Leidwesen zitiere, ist...
Warte, darf ich?
Ja, bitte.
Karl Zuckmeyers Autobiografie, als wäre es ein Stück von mir.
Ganz genau.
Karl Zuckmeyer war ein deutscher Schriftsteller und Dramatiker, bekannt für Werke wie Der Hauptmann von Köpenick. Geboren 1896, floh er vor den Nazis in die USA. Seine Werke sind berühmt für ihre Gesellschaftskritik und menschliche Wärme.
Dieses Buch ist so unfassbar beeindruckend, wie Karl Zuckmeyer das beschreibt, wie er also angefangen hat und dann im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft hat, dann im Zweiten fliehen musste und warum der seine Tochter im Ernst Winnetou genannt hat und das könnte ich alles und wie der geflohen ist, wie er es geschafft hat, über die Grenze aus dem Deutschen Reich in die Schweiz zu kommen und was er da für eine Nummer abgezogen hat, damit die ihn durchlassen und so, das könnte ich, und das ist wirklich 25 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, das weiß ich alles noch sehr, sehr, sehr genau. Bilde ich mir zumindest ein. Vielleicht steht es ja ganz anders, wenn man es überprüft.
Alex, das letzte Buch, das du gelesen hast oder ein Buch, das dich besonders beeindruckt hat?
Zuletzt habe ich gelesen, ach Gott, Konklave, jetzt helft mir noch mal, von
Robert Harris.
Ja, Robert Harris.
Habe ich auch gelesen.
Ganz genau. Ganz genau, fand ich toll. Also ist schon älter, weiß ich.
Im Grunde ein Sachbuch als Roman.
Ja, ja.
Es beschreibt, wie eben ein neuer Papst gewählt wird und stellt sehr, sehr schön vor, wie ich fand, diese unterschiedlichen Interessenblöcke, die es in der katholischen Kirche gibt. Und
großartig.
Das eben weil es dann konkrete Personen dazu erfunden werden, kann man sich das viel besser merken und vorstellen, als wenn man jetzt ein Sachbuch hätte, in dem beschrieben wird, es gibt diese Fraktion in der katholischen Kirche und diese. Ein sehr, sehr lesenswertes Buch, finde ich auch.
Toll.
Und dann noch mit einem sehr, sehr interessanten Ende. Sehr lohnenswert.
Ja. Können wir empfehlen. Und wurde meines Wissens bisher auch noch nicht verfilmt.
Nee.
Oder?
Nee.
Kurz nach der Aufnahme des Podcasts wurde bekannt, dass Konklave im November 2024 in die Kinos kommen wird.
Der Stapel ungelesener Bücher. Du hast keinen und du hast einen ganz, ganz großen. Welche Bücher bereut ihr denn bisher nicht gelesen zu haben?
Boah, so viele. So, so viele. Also ich liebe ja eigentlich die Vorstellung, deswegen kaufe ich sogar ab und an Bücher. Ich liebe ja die Vorstellung, ich würde lesen. Also die Vorstellung, ich wäre ein belesener Mensch, der im Ohrenbackensessel sitzt und ein gutes Buch liest.
Ich bereue es tatsächlich nicht, Tolkiens Der kleine Hobbit und dann natürlich auch den Herrn der Ringe gelesen zu haben. Ich kenne natürlich die Verfilmungen und weil ich die so gut kenne und sie mir auch sehr gut gefallen, wage ich mich jetzt nicht mehr an die Bücher heran.
Ich glaube, es gibt ja manchmal auch eine Zeit für Bücher, die einfach abgelaufen ist. Also Der Fänger im Roggen oder den Steppenwolf sollte man vielleicht lesen, wenn man seine späten Teenjahre hat oder die frühen 20er vielleicht und danach kann man damit nicht mehr so viel anfangen.
Lustig, ich habe den Steppenwolf in der Schule gelesen und da haben mir die Leute gesagt, das ist viel zu früh. Mit 16, 17, 20, das ist ja eigentlich jemand, der Steppenwolf, der ja so eine Abrechnung macht, eben mit 30, 35, dann auf sein Leben und sagt, alles scheiße, alles Quatsch, ne? So eine frühe Midlife-Crisis, könnte man sagen. Und das ist, haben sie damals alle gesagt, du kannst das jetzt gar nicht lesen. Ich habe mich davon sehr emotional mitnehmen lassen vom Steppenwolf. Das war genau das Richtige für mich. Aber da haben alle gesagt, ja, das kannst du jetzt noch gar nicht machen. Beziehungsweise, da war die Ansage, mit 35 wirst du das ganz anders lesen, mit ganz anderen Augen, mit ganz, ganz anderen neue Emotionen zu dem Buch entwickeln.
Unsere Frage ist ja, ist das eine Sünde, einen Stapel ungelesener Bücher zu haben? Seht ihr daran irgendwas Problematisches?
Also ich finde vor allem interessant, dass es offensichtlich ein Ding ist.
Ja, das ist genau
das.
Ja,
gut, das muss ich auch
es
sagen.
Es ist nicht nur ein Ding von unserer Hörerin Anna, die das eingeschickt hat, sondern ich glaube, bei deiner lesebegeisterten ältesten Tochter ist das ja auch ein Ding. Also in dieser, ich nenne es mal Gruppe der bücherbegeisterten Menschen, die sich so in den sozialen Medien trifft, ist das ein feststehender Begriff. Wie groß, wie hoch ist dein Sub und wie gehst du damit um?
Ja, es ist vor allem deswegen ein Ding, also es ist natürlich super Social Media vermarktbar. Ne? Also man hat einen Begriff, einen feststehenden Begriff, es geht um Sub, also Stapel ungelesener Bücher. Und dann kann man Leute kurz und knapp befragen in der Länge eines Instagram-Reels, wie groß ist deiner? Und dann wirklich bekennen da die Leute und sagen so, also ich habe auch eins gesehen, 80, also so ganz betroffen, und dann sei es stimmt aber. Es stimmt, 110.
Aber gespielt oder tatsächlich ernst?
Nein, nein, ich glaube, also weiß man nicht. Ja, es ist natürlich irgendwie, kann man damit ja auch mit Fehlverhalten, ich mache Gänsefüßchen in der Luft, kann man ja auch ein bisschen dann kokettieren und sagen, ah, meiner ist noch schlimmer als deiner und so. Aber es ist ja ein Ding und es scheint Leute umzutreiben. Man könnte ja da völlig locker mit umgehen, so ja, habe ich jetzt. Aber es scheint Leute umzutreiben und da wird es, was die Frage Sünde angeht, wieder interessant. Es gibt ja noch mehr Namen dafür. Unter anderem Pile of Shame, also Säule der Schande. Mhm. Und das scheint
Haufen
der Schande. Und das scheint ja zu sagen, okay, wenn man das so formuliert, dann scheint es ja doch irgendwie Schande, Sünde, was auch immer zu sein.
Naja, ich merke, wir finden es nicht ganz so schlimm. Lass uns doch mal gucken, ob da ein Problem irgendwie drinsteckt. Nämlich vielleicht, wenn wir etwas kaufen, aber es dann gar nicht benutzen, ist das ja schon schwierig, oder? Also wir verbrauchen Ressourcen und so weiter, oder bin ich jetzt zu kleinlich?
Ja, bei mir ist es auch so, dass dieses Thema an sich nicht problematisch besetzt. Ja gut, liegen da halt ein paar Bücher rum, so. Mhm. Aber tatsächlich gibt es möglicherweise Randthemen, zum Beispiel das Thema der Gewinnmaximierung oder ja, etwas vorgeben zu wollen, was aber tatsächlich nicht existiert. Jetzt bezogen auf Bücher vielleicht einen hohen Stand an Belesenheit zum Beispiel oder einen hohen Grad an Belesenheit, das war das Wort.
Ich habe mal einen Roman gelesen, glaube ich, und vielleicht meinst du genau das. Da hat sich ein ganz, ganz reicher Mensch eine Bibliothek auch einrichten lassen mit ganz vielen gelesenen Büchern. Also die Bücher sehen gelesen aus, aber der hat natürlich nie eins gelesen. Mhm. Meinst du das?
Ja.
Ich bin ganz ehrlich, für mich ist ein Buch natürlich auch ein Dekoobjekt. Absolut. Also ich finde das schön,
wenn
Bücher in einer Wohnung stehen. Aus ästhetischen Gründen, aber auch wegen, was es aussagt.
Ja, ich finde das auch schön. Ja.
Oder sage ich mal, ich finde den Umkehrschluss seltsam. Also eine Wohnung ohne Bücher sieht ganz seltsam aus.
Mhm. Also ich bin davon total geprägt. Wie gesagt, mein Vater ist gestorben, als ich 8 Jahre alt war. In meinem Kopf ist der total auf einen Thron gesetzt. Ein großes Vorbild, verherrlicht, möchte ich fast sagen. Und wir hatten ein Wohnzimmer, ein sehr großes Wohnzimmer, was an allen 4 Wänden bis unter die Decke Bücherregale hatte. Also eine richtige Bibliothek aus dunklem Holz, voll mit Bücher, überall Bücher. Und ich habe das geliebt. Das war für mich ein ganz wichtiger Kindheitsort. Es hat mich gar nicht motiviert, unbedingt, wie man hört, zu lesen, aber ich war unheimlich gern in der Gegenwart dieser Bücher.
Ja, das und geht deswegen, mir genauso.
Und deswegen habe ich die Bücher tatsächlich ja auch, als bei uns alles zusammenbrach, so viele ich konnte, gerettet und schleppe die heute von Wohnung zu Wohnung zum Leidwesen aller Umzugshelfer und stelle die da wieder ungelesen ins Regal. Es ist ein Dekoobjekt, aber es ist auch etwas Mystisches, in der Gegenwart von Büchern zu sein. Zum Beispiel, ich wäre mit Deko, könnte man ja sagen, dann würden ja die Buchrücken reichen. Das würde mir nicht reichen. Ich will ein echtes Buch, wo Buchstaben drinstehen. So Quatsch das ist, aber ich will ein echtes Buch, wo Buchstaben drinstehen und das vielleicht sogar, das kann ich sogar verstehen, wo ich weiß, das hat mal einer gelesen, finde ich noch mystischer.
Ja, und dann lege ich noch eine Schippe drauf, dann gibt es ja Menschen, die besonderen Wert dann auf die Erstausgabe eines Buches legen. Ne? So, und dann sich natürlich auch damit besonders hervortun. Es vielleicht gar nicht gelesen haben, aber die Erstausgabe besitzen.
Ich bekenne mich schuldig einer anderen Sünde, die in diesem Zusammenhang vielleicht Erwähnung finden sollte. Ich schreibe ja in Bücher mitunter auch hinein.
Ich auch. Ach so.
Ja. Was?
Echt? Ja. Oh Gott.
Bücher sind Freunde. Seid ihr verrückt? Man schreibt.
Bleiben Sie doch.
Du kennst doch die Bücher, mit denen ich arbeite. Du weißt doch, wie die aussehen. Also wenn.
Arbeit. Finde ich schon schwierig. Aber ich habe nicht mal bei den wenigen Büchern, die ich fürs Studium gelesen habe und selber gekauft habe, hätte ich nie auch nur einen Bleistiftstrich reingemacht. Und
ich habe meine Bibel sogar mit Kommentaren vollgeschrieben.
Du verdammter Ketzer.
Mit Buntstift.
Buntstifte!
Ja.
Buntstifte!
Natürlich! Also,
nur damit du.
Buntstifte! Wir sind hier nicht im Kindergarten! In die Heilige Schrift malt man doch nicht rein und
schreibt! Bis heute mit Textmarker!
So.
Du perverses Schwein!
So, die Gemüter beruhigen sich ein wenig, Urs. Du hast 2 pastorale Hupen, damit bist du gelb doppelverwarnt. Wie ist das nochmal beim Fußball?
Oh, da geht noch was bei ihm.
Ja. Damit die Gemüter runterkommen und ihr an etwas Schönes, Warmes, etwas Gemütliches denkt, denken wir jetzt alle mal an meine liebe Mutter.
Liebe Grüße, Thea.
Meine Mutter würde, glaube ich, von sich nicht behaupten, dass sie eine intellektuelle Frau ist. Ich halte sie aber für eine Frau, die unheimlich viel weiß, einfach Schon aus dem Grund, weil meine Mutter 30 bis 40 Bücher im Jahr liest.
Boah, wow.
Dann schreibt die in ihr kleines Büchlein den Titel, den Autoren oder die Autorin und schreibt eine kurze Kritik, wirklich nur ein paar Sätze, der ihr Eindruck von dem Buch. Und irgendwie 3 bis 5 Sternchen, ich weiß gar nicht, was die da für ein Bewertungssystem hat. Und meine Mutter liest einfach so viel und da muss ich wieder, also die hat auch einen Stapel ungelesener Bücher, den arbeitet sie aber konsequent ab. Und ich finde das so toll, dass meine Mutter darüber, glaube ich, einen ganz anderen Zugang zur Welt hat, als andere Leute, die einen ähnlichen Bildungsstart ins Leben gehabt haben. Also von wie vielen Dingen die was weiß, einfach weil sie auch vielfach gar nicht so viele Sachbücher, sondern sehr gut geschriebene Romane, wie eben sowas wie Robert Harris' Konklave. Also wie eine tolle Geschichte auch die Möglichkeit besitzt, irgendwie einem was von einer Welt zu vermitteln, über die man sonst gar nicht so viel Ahnung gehabt hätte.
Wo du das gerade erzählst, ich muss an meinen alten Deutschlehrer denken, den ich wirklich sehr, sehr mochte und schätze. Er war sehr, sehr, sehr belesen und hat von sich selber immer behauptet, er inhaliere Bücher, ne? Also ein Vielleser. Und der sagte, und ich weiß gar nicht, warum ich mir das gemerkt habe, oder gemerkt, ich fand das sehr beeindruckend, er erzählte davon, dass es ihn mitunter traurig stimme zu wissen, dass er nicht alle Bücher lesen könne, die ihn prinzipiell interessieren würden. Also seine Lebensspanne würde dafür nicht ausreichen. Ich finde diesen Gedanken total interessant. Und weil du eben nach Themen fragtest, die mit diesem Stapel ungelesener Bücher zusammenhängen, vielleicht, ja, jetzt wird es theologisch, schwingt da auch so ein bisschen das Thema Angst vor der Endlichkeit mit.
Auf jeden Fall.
Oh, sehr gut. Hat eine Hupe verdient, aber ist ein tolles Thema. Sehr gut.
Ich finde krass bei der ganzen Nummer, also haben wir eben schon gesagt, dass das überhaupt ein Ding ist, ist doch interessant, wie religiös das in der Diskussion, wenn man das auf Social Media verfolgt, wie religiös das wird.
Ja, wenn da man sich bekennen soll zur Größe des Piles of Shame.
Genau, und zum Beispiel auch so Sachen wie, dass man den irgendwie eine Erwartung gibt, der muss abgebaut werden. Der muss abgebaut
bevor
werden.
Bevor man tot ist. Oder bevor.
Ja, genau. Oder das ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch so richtige Tipps, ne, so Lebenshilfetipps. Wie baue ich den Pile of Shame? Wie baue ich
zum
den
Sub
ab? Ja, zum Beispiel, ich muss 2 gelesen haben vom Sub, bevor ich ein neues kaufen darf.
Ah ja.
Zum Beispiel. Oder ich muss eine Sortierung machen nach Lust. Also den Sub richtig stapeln und ganz oben das, was ich am liebsten als nächstes lesen würde und so, ne? Also, dass es da Lebenshilfetipps zu gibt, anstatt zu sagen, naja, ich habe ein paar Bücher über. Das ist ein Riesending. Oder zum Beispiel Nia, wie gesagt, meine fantastische Tochter, die eine Riesenfreude für mich so wahnsinnig viel liest, weil sie ein bisschen das was macht, was ich gerne tun würde. Und die sagt, ja, das ist alles gar nicht problematisch. Das einzige Problem beim Sub, den sie hat, ist, er verhindert, dass sie ihren Sepp abarbeitet, nämlich den Stapel erneut zu lesender Bücher. Den gibt es nämlich auch.
Ach, das gibt's auch.
Bücher, wo sie sagen würde, das würde ich gerne noch ein zweites Mal lesen oder ein drittes Mal.
Aber mir fehlt die Zeit.
Aber ich kann es ja eigentlich nicht machen, weil ich habe ja noch einen Sub. Ja. Ich habe ja noch einen Sub, da kann ich doch nicht den Sepp bearbeiten. Also so, das ist ganz kleines Ding, ne? Aber offensichtlich löst der Sub bei einigen Leuten Zwänge aus. Und wenn es irgendwas daran Sünde ist, dann ist es dieser religiöse Zwanggedanke. In die Freiheit führt das nicht.
Ich komme nochmal auf das zurück, was du gerade gesagt hast, dass für dich da ein bisschen die Angst vor der Endlichkeit mit drin steckt. Meine Frage, ist der Sub vielleicht eine Spezialform des FOMO? Des Fear of Missing Out, der Angst, etwas zu verpassen, was auch so ein Schlagwort aus sozialen Medien ist. Ich möchte euch als Seelsorger gerne fragen nach dem FOMO, weil ich glaube, dass das tatsächlich bei dem Überangebot an Möglichkeiten, das wir oft empfinden, vielleicht manchmal richtig für Leute zum Problem wird. Wie beratet ihr als Seelsorger Leute, die dieses Gefühl haben, ich habe so Angst, so viel zu verpassen, was ja bei manchen so übersteigert ist, dass sie gar nichts mehr tun können, weil sie gar nicht wissen, soll ich Variante A oder Variante B? Das können Bücher sein, das können aber auch Ausflüge oder ganze Lebensentscheidungen sein.
Also ich möchte mich überhaupt nicht, wir tasten uns ja ran, ich möchte mich überhaupt nicht von der Antwort drücken, gar nicht. Aber das ist in diesem Fall natürlich sehr stark auch vom Individuum abhängig, ja, und von der jeweiligen Fragestellung. Grundsätzlich, ich will mir jetzt keine Hupe einfangen, aber grundsätzlich ist doch unsere christliche Botschaft die, dass wir eine Hoffnung auf Unsterblichkeit, auf das Ewige haben. Heißt übersetzt, dass wir nicht alles hier in diesem Leben, im irdischen Leben erreichen können und müssen, als es weitergeht.
Du kannst den Sub mitnehmen.
Ich kann den mitnehmen, auf welche Weise auch immer. Aber ich weiß, ich bin versöhnt, ich bin ich habe akzeptiert, dass ich in diesem irdischen Leben gar nicht alles erreichen kann. Es geht schlicht und ergreifend gar nicht. Das heißt nicht, dass ich mich nicht anstrengen soll und auch darf, überhaupt nicht. Aber es entlastet mich total. Mhm.
Christlich gesehen willst du damit sagen, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Christlich gesehen ist es egal, ob du die Bücher gelesen hast oder nicht. Es ist gut, wenn du es versuchst, die Bücher zu lesen. Aber ob du es tatsächlich geschafft hast, alle zu lesen, wird nicht
dich ganz beurteilen. Genau, es entwertet dich nicht. Sie nicht gelesen zu haben.
Ich rede von der gewaltigen Größe des Kleinen. Ne? Also, man kann auch sagen, wertschätzt den Mikrokosmos. Ne? Also, weil, ne, man weiß ja, wenn man jetzt in den Körper reinginge, ne, wie viele Millionen, Milliarden Atome wir haben, also wie groß ich eigentlich bin, wenn ich mir die richtigen Maßeinheiten angucke, wie unendlich ich alleine durch meine physische Stofflichkeit schon bin. Das heißt, wie riesig das ist, wie viel das ist, was du schon gelesen hast, Anzahl an Worten, aber viel wichtiger als Anzahl an Worten, wie viele Ideen du aufgenommen hast.
Ich würde gerne was ganz anderes in Frage stellen, nämlich ist Menge ein Faktor, der hier wichtig ist.
Ja.
Da komme ich nämlich zurück auf deinen Karl Zuckmayer, den du ständig anbringen kannst und wo du, da gibt es ja so 3-4 Geschichten, die du sehr, sehr gerne daraus zitierst. Und also wie das hat vielleicht mehr Impact als 6 Bücher, in denen vielleicht eine verwertbare Idee dich so stark mitgenommen hat und begleiten kann.
Genau, und da bin ich wieder bei der Bibel zurück. Also es muss überhaupt nicht die Bibel sein, ne? Aber es muss überhaupt nicht die Bibel sein. Aber zu sagen, ich habe ein Buch, das begleitet mich und ich entdecke in diesem Buch, ne? Das meine ich auch mit dem Mikrokosmos. Ich entdecke in diesem Buch immer wieder was Neues, was anderes, wie eben beim Steppenwolf, wo du mit 16 was ganz anderes in dem Buch findest als mit 35 und dann mit 60. Und du sagst, ich verstehe das ganz anders und es ist immer wieder das neue Buch. Es ist immer wieder ein neues Buch, obwohl es immer dasselbe Buch ist.
Und ich würde gerne ergänzen, ich weiß, ist ein wiederkehrendes Motiv auch in unserem Podcast, aber auch für mich ist hier wieder die Haltung total entscheidend. Denn gehe ich mit so einem Leistungsdenken daran, ne? Ich muss Bücher konsumieren, ich muss da eine bestimmte Leistung bringen, ich muss im Sommer, jetzt habe ich meinen Jahresurlaub, da muss ich aber mindestens 10 Bücher plus X lesen, ja? Dann kommt Druck auf. Deine Mutter, Christoph, die du eben erwähntest, ja, liest aus reiner Lust, ja, und weil sie Spaß und Interesse daran hat. Ja, es ist für sie kein Zwang. Und ich finde, das ist total entscheidend. Dann kann es natürlich sein, dass ich auch zu einer Vielleserin, zu einem Vielleser werde. Vielleicht widme ich aber auch meine ganze Aufmerksamkeit in einer bestimmten Zeitspanne nur einem Buch, ziehe daraus aber für mich unfassbar gute und sinnhafte Erkenntnisse. Dann ist das genauso gut.
Bevor uns gleich die Stunde schlägt, möchte ich die verbleibenden Minuten noch nutzen, damit wir noch Buchtipps aussprechen können, was entweder auf den Stapel ungelesener Bücher kommt oder vielleicht doch als allererstes jetzt gleich gelesen wird. Was möchtet ihr an Buchtipps euch den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Ich habe 2 Bücher, die ich gerne empfehlen möchte. Das eine hat mich auch ganz, ganz lange schon begleitet. Das ist Die unbekannte Mitte der Welt, Globalgeschichte aus islamischer Sicht von Tamim Ansari. Ein ganz, ganz spannender Mensch. Ein Lehrer aus den USA, der hat skandinavische und afghanische Wurzeln und dem ist irgendwann mal aufgefallen, dass im Geschichtsunterricht wahnsinnig wenig über die islamische Welt erzählt wird und ganz großartig erzählt er die Geschichte aus islamischer Sicht und das ist ganz undogmatisch und furchtbar spannend zu lesen. Und das andere Buch, das ich empfehlen möchte, ist ein ganz besonderer Reisebericht. Es trägt den Titel Schrecklich amüsant, in Zukunft aber bitte ohne mich, von David Foster Wallace. Bitte nicht irritieren lassen von dem Titel und davon, dass auf dem Cover meistens so ein Kreuzfahrtschiff drauf ist. Das ist kein nettes Ferienbuch, sondern eine ganz radikale Abrechnung mit dem Kreuzfahrtbusiness in den USA. Und da geht es gar nicht so um die ganzen Umweltthemen, die da mit dranhängen, sondern ja, es geht viel darum, was Werbung mit uns macht und was für ein ganz grässlicher Betrieb das ist, den der David Foster Wallace da mitbekommen hat. Ein großartiges Buch oder als Hörbuch hören, ganz großartig gesprochen von Dietmar Bär.
Ich habe auch eins. So einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist, von Selim Özdogan, habe ich gelesen, als ich gerade frisch verlassen wurde von einer Frau. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Und mich richtig tief in der Einsamkeit zu suhlen, dabei hat mir dieses Buch geholfen. Aber vor allem, ich dachte, da ist einer, der versteht, was du durchmachst. Und deswegen war ich da, obwohl es total depressiv war, war ich aber trotzdem nicht alleine in der Depression.
Ich kann die Reihe ergänzen, ja, vielleicht die Reihe für die Sommerlektüre. Und zwar ein Buch von Caroline Wahl, trägt den Titel Windstärke 17, ist tatsächlich ein Buch, ein Inselroman. Und für all diejenigen, die da draußen jetzt sagen, ja, mein Urlaub steht noch bevor und ich fahre auf die Insel, nehmt dieses Buch mit, ist ein wunderbarer Schmerz.
Damit ist die Zeit abgelaufen. Ein paar Buchtipps haben wir am Ende noch unterbringen können. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, einen Stapel ungelesener Bücher zu haben?
Nein.
Damit wünschen wir euch viel Spaß mit dem Stapel ungelesener Bücher, ob ihr ihn lest oder auch nicht. Aber schreibt uns doch bitte, wie groß euer Stapel ist, wenn ihr denn darüber schreiben wollt oder ob ihr damit überhaupt kein Problem habt. Bevor wir den Podcast schließen, schauen wir noch auf die sündhaften Pile of Shame der pastoralen Hupen. Alex, eine, Urs, zwei. Deshalb muss Urs welches Wort einbauen im nächsten Podcast?
Rhododendronpark.
Viel Spaß dabei. Das Thema nächstes Mal ist dieses.
Ist es Sünde, ein alter weißer Mann zu sein?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde? Ja, also...
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.